Dankeschön. Ja, wir bewegen uns ja im Rahmen der Predigtreihe Glauben lernen mit Abraham. Da sind wir ja schon verschiedene Stationen durchgegangen und mein Thema ist heute, geh nicht eigenmächtige Wege, sondern warte auf Gottes Verheißung. Ich glaube, dass das ein sehr aktuelles Thema ist, weil das Leben immer schnelllebiger wird. Und mittlerweile kennen wir alle diese Werbung. Wie heißt das nochmal? Irgendwas zu kaufen, wie du willst, wann du willst und so oft du willst. Immer in dieser Illusion, warte nicht auf lästige Öffnungszeiten, auf Mengen oder Zeitlimits. Auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, dass Leben eigentlich aus Warten besteht. Wir wissen das, als Kinder haben wir gewartet, dass es Geburtstag gibt, Weihnachten gibt. Ich habe mich so auf meine Einschulung gefreut, wenn ich endlich mal auch so Bücher auf dem Schoß haben konnte. Ich wollte nicht immer nur in den Kindergarten gehen. Und eines Tages fragte ich meine Mutter, Mami, wie lange muss ich noch Milch trinken? Da war ich 8, weil in Guatemala gab es immer nur diese schreckliche Haarmilch und wenn es ganz schlimm war, in Mexiko auch noch warme Haarmilch. Das war für uns ein Albtraum. Ich war 8 und was meinte meine Mutter? Ich war erschüttert, bis ich 16 bin. Und ich so, Gott bewahre, noch so doppelt so alt, wie ich bin. Das ist Warten. Aber auch bis zum letzten Atemzug müssen wir warten. Wir warten immer auf irgendetwas oder auf irgendjemand. Das steht dem entgegen. Und bei Abraham ging die Geschichte ja noch ganz anders aus. Er musste lange, lange, lange auf die Erfüllung der Verheißung warten. Und der musste lernen, dass es zu seiner Zeit passiert, zu Gottes Zeit. Und der hat Zeit. Der hat nicht unsere Zeitrechnung. Aber um das jetzt nochmal so ein bisschen in die Klarheit zu bringen, ich brauchte das selbst auch für mich, habe ich nochmal so einen zeitlichen Ablauf mir vor Augen geführt. Also damals hieß er noch Abram, war 75 Jahre alt, als Gott ihm gesagt hat, zieh aus deinem Land, aus deiner Sippe weg in ein Land, das ich dir zeigen werde, weil dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon aufregend genug war. Aber Gott hatte versprochen, ihn dort zu einem großen Volk zu machen. Dort angekommen, sagt Gott wieder, ich will dich zu einem Volk machen. Aber noch nichts war passiert. Der Nachkomme war weit und breit nicht sichtbar. Und die Erfüllung der Verheißung verzögert sich weiter. Dort erneuert Gott zwar seine Verheißung und schließt sogar auch noch einen Bund mit ihm, indem er sagt im 1. Mose 15, nicht dein Haussklave Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Da hätte er doch sagen können, Halleluja, hat er bestimmt auch gesagt. Aber was passierte? Nichts. Die Jahre gingen weiter ins Land und man muss ja auch bedenken, Abraham war 75, seine Frau Ende 60, natürlich schon lange jenseits der Wechseljahre. Medizinisch war da sowieso schon lange nichts mehr möglich. Und nachdem die beiden 10 lange Jahre gewartet haben, haben sie gesagt, so, wir nehmen jetzt unser Glück selbst in die Hand. Wenn Gott das gewollt hätte, hätte er das ja machen können. Er hat es x-mal, diverse Male verheißen, aber diverse Male, 10 Jahre lang war nichts passiert. Und ich finde, wir können nicht einfach sagen, Mann, die hatten aber auch wirklich keinen Glauben. Also 10 Jahre lang auf etwas zu warten, ist lange. Sarah, die damals noch Sarai hieß, kam auf die Idee, ihrem Mann die Magd zu geben, die Sklavin zu geben, um so indirekt Nachkommen zu bescheren ihnen. Das war ganz einfach, weil das war die eigenen Nachkommen waren die eigene Rentenversicherung und deswegen musste man sich um den Erhalt der Sippe bemühen. Das war wichtig zum Einkommen, aber es war auch ein Makel, kinderlos zu sein, eine Schande. Relativ schnell wird diese Magd schwanger, die Hagar, aber schon ganz bald gibt es Ärger. Herrin und Sklavin streiten sich. Die eine erhebt sich, die andere wird hoch oder die andere übt dann ihre Autorität aus. Schon bald, um nicht zu sagen mehr oder weniger gleich, gibt's Ärger, Eifersucht, Stolz, Neid, Spaltung. So lange, bis die Hagar, die schwangere Magd, in die Wüste flieht und dort verspricht ihr aber Gott: Ich werde mich auch um dein Kind kümmern. Auch das segnen, wenn du zurückgehst in die Höhle des Löwen. Und erst als Ismael dann noch 13 Jahre alt ist, also 23 Jahre später, redet Gott wieder mit ihr. Vielleicht hat er zwischendurch noch mal mit Abraham geredet. Aber das muss man sich mal vorstellen, was ist das für eine lange Zeit, wo Gott eine Verheißung gegeben hat und gesagt hat, ich werde dich erhören, ich werde dir deinen liebsten, deinen innigsten Wunsch geben. 13 Jahre. Da erneuert er seinen Bund und sagt im 1. Mose 17, ich will einen Bund stiften zwischen dir und mir und dich sehr zahlreich machen. Und das ist die Geschichte, über die wir letzten Sonntag gehört haben mit der Beschneidung. Dann sagt er aber auch, in einem Jahr um diese Zeit wird deine Frau ein Kind haben, weil ich will deine eigenen Nachkommen segnen und nicht die deiner Sklavin. Halleluja, endlich mal eine Zeitangabe. Ich kann mir vorstellen, was muss der glücklich gewesen sein? Der muss Purzelbäume geschlagen haben. Nach 24 Jahren endlich mal eine Zeitangabe. Ich weiß aber nicht, ob er so gedacht hat, naja, lass mal stecken, hat sowieso die anderen 24 Jahre nichts gebracht. Was ist das für eine lange Zeit? Und ab diesem Punkt sollte Sarai nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah, und aus Abraham wurde Abraham, der Vater einer Menge. Im 1. Mose 21, 1 bis 5 lesen wir, ich lese nach der Einheitsübersetzung, da kommt ja die Geburt Isaaks. Der Herr nahm sich Sarahs an, wie er es gesagt hatte. Und er tat so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm Isaak, sein Sohn, geboren wurde. Das klingt total normal. Wie er gesagt hat, wie er es versprochen hatte. Als wenn das so, ich sag mal, gleich gibt's Mittag. Nee, 25 Jahre gab's kein Mittag. 25 Jahre ist eine wirklich lange Zeit, vor allen Dingen, wenn man schon steinalt ist. Wenn man das Gefühl hat, die Zeit läuft mir weg. Verheißung gegen Zeit. Und ich glaube, dass das eine Spannung war, in der die beiden über Jahrzehnte sich befunden haben. Und so eine Zeit kann wirklich lang werden. Und in diesen wenigen Versen betont Gott oder der Schreiber gleich dreimal, wie so, als wenn es das Normalste der Welt war. Für Gott war es mal eben einmal um die Ecke. Aber das wissen wir alle, Gottes Zeitrechnung ist eine ganz andere als unsere. Und für Abraham war es, und auch für seine Frau war das zwischendurch, alles andere als leicht. Und ich finde, ich kann das total verstehen, dass die beiden erst mit der Zeit lernen mussten, was es bedeutet, auf Gott zu warten, auf die Erfüllung seiner Verheißung. Und Abraham wurde erst mit der Zeit der Vater des Glaubens, was ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Zwischendurch hat er gelogen, zwischendurch hat er eigenmächtig sein Glück selbst in die Hand genommen, hat das getan, was er nicht sollte. Aber auch mit uns geht Gott Wege. Das Erste, was ich mit euch bedenken möchte, warten stärkt unseren Glauben. Warten heißt nicht, ich warte, bis Gott sich bewegt, sondern das ist ja ein aktives Warten. Gott geht ja auch mit uns unseren Weg. Und ich glaube, dass letztendlich der größte Segen nicht der verheißene Sohn war, sondern der größte Segen war, den Gott ihm geschenkt hat, ihn zu formen, sein Herz zu formen, ihn zu sich selbst in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Der größte Segen war, dass Abraham durch diese Krisen hindurch Gott immer besser kennengelernt hat. Deshalb ist er der Vater des Glaubens geworden. Gott hat wirklich Geduld mit uns. Er verzeiht uns, er gibt uns immer wieder Chancen. Aber wenn wir langfristig nicht hören, was hat Wolfram immer gesagt? Erst kommt Gott mit dem Silberhammer und dann mit dem Vorschlaghammer. Aber erst mit der Zeit. Er ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein gerechter, er ist auch ein heiliger Gott. Und das wissen wir, die Güte führt uns zur Umkehr, aber das ist manchmal nicht so. Gott sagt nie, auch habe ich nicht so gemeint. Er ist ein gerechter Gott und das wissen wir, wir müssen über jedes unnütze Wort eines Tages Rechenschaft ablegen. Ist uns das eigentlich im Alltag mal bewusst? Seine Gnade steht über allem, seine Gnade steht über allem, das ist keine Frage. Aber er ist auch ein Heiliger, der es wirklich ernst meint und manchmal haben unsere Wege auch Konsequenzen. Manchmal auch schmerzhafte und sehr schmerzhafte Konsequenzen für uns wie für unser Umfeld. Ganz wichtig, Geduld im Glauben zu warten, ist ein aktives Vertrauen. Ist aktiv, dass wir das, was Gott verheißen hat, in die Realität hineinholen. Nicht mit dem Gebet zwischendurch auf dem Weg zur U-Bahn, das vielleicht auch. Aber vor allen Dingen in unserer Gebetskammer. Da, wo wir mit Gott alleine sind, wo wir auch manchmal ringen durch die Tränen hindurch, wo wir warten müssen, wo es ein Prozess ist. Aber letztendlich Gott immer wieder zu sagen, du hast es verheißen. Gott das Wort vorhalten, die Verheißung vorhalten, die braucht nicht er, sondern die brauche ich, damit das in Realität kommt, was er uns verheißen hat. Dranbleiben, obwohl wir nicht sehen, bis wir was sehen. Wie geht's dir mit dem Warten? Man muss ja bedenken, die Geduld wohnt ja bereits in uns. Ist ja eine Frucht des Heiligen Geistes. Also mehr Geduld brauchen wir nicht bekommen, weil die lebt ja in uns. Wie geht's dir mit Warten? Bemühst du dich so lange geduldig zu sein, bis dir der Kragen platzt und du das doch selbst in die Hand nimmst? Oder versuchst du es erst gar nicht? Oder übst du bewusst dieses Vertrauen, zumindest in einigen Bereichen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass alle von uns schon mal Abkürzungen genommen haben. Schon mal selbst gedacht haben, Mann, Gott muss sich so um die anderen kümmern, da kümmere ich mich mal um mich selbst. Wo wir uns etwas genommen haben, was Gott uns vielleicht nie hätte geben wollen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Aber letztendlich ist das schnurzpiepegal, wie es früher war, wo wir was vermasselt haben. Interessant ist, wie es heute ist, ob wir gelernt haben. Vertraust du, vertraue ich Gottes Zeitplan, diesem unendlichen, geduldigen Zeitplan. Weil Abraham zeigt hier ganz deutlich Wege auf, den eigenen und den Weg Gottes. Ich habe hier einmal mehr gesehen, dass eigenmächtige Lösungen immer Probleme bringen. Eigenmächtige Lösungen bringen vielleicht kurzfristig Erfolg, aber langfristig immer Probleme. Wahrscheinlich hatten sich Udo. Was ist denn mit der Schrift passiert? Dasselbe wie mit bei dir. Ich habe die Vorlage genommen, ist egal. Wir haben uns jedenfalls bemüht, nicht, Bendix? Genau. Eigenmächtige Lösungen bringen Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden sich nach Jahrzehnten der Kinderlosigkeit, Abraham und Sarah oder damals noch Sarai und Abraham, schon damit abgefunden hatten, keine Kinder zu kriegen. Und dann kommt Gott und sagt, ich will dich zu einem Volk vieler machen und nicht nur mit Nachkommen von deiner Magd oder von der Magd Sarais, sondern eigene Nachkommen. Und ich kann mir genau vorstellen, alles ist wieder hochgekommen. Die ganzen Sehnsüchte, die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Verletzungen, es ist hochgekommen. Und mit dieser offenen Wunde mussten sie 25 Jahre lernen, umzugehen. Und da kann ich auch ein Stück verstehen, dass dann sie zumindest erstmal versucht haben, ihr Glück in die eigene Hand zu nehmen, wo ihr Glaube nach 10 Jahren auf der Strecke geblieben war. Nach dem Motto, lieber ein Spatzen in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Was so viel heißt, lieber etwas weniger, aber das dafür sicher, als warten auf vielleicht den Sankt-Nimmerleins-Tag und es nicht zu bekommen. Im 1. Mose 16, 1-6 lesen wir, wo Sarai, jetzt Abrahams Frau, er hatte ihm nicht geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin. Ihr Name war Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, siehe, der Herr hat mir das Gebären verwehrt. Geh zu meiner Sklavin. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Das war damals rechtlich und moralisch völlig im Rahmen. Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Sarai, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Sklavin, 10 Jahre, nachdem sich Abraham im Land Kanaan niedergelassen hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie sah, dass sie schwanger war, galt ihre Herrin in ihren Augen nichts mehr. Da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das ich erfahre, komme über dich. In Klammern, das war ihre Idee gewesen. Ich selbst habe meine Sklavin in deinen Schoß gegeben. Aber kaum sieht sie, dass sie schwanger ist, schon gelte ich in ihren Augen nichts mehr. Der Herr richte zwischen mir und dir. Da sagte Abraham zu Sarai, siehe, das ist deine Sklavin, sie ist in deiner Hand. Damit habe ich nichts zu tun. Tu mit ihr, was in deinen Augen gut erscheint. Da misshandelte Sarai sie und Hagar lief davon. Ich kann sagen, in so einer kurzen Geschichte so viel Ärger. So viel Streit, so viel Probleme, war offenbar doch keine so gute Idee. Wenn wir Gottes Pläne beschleunigen, geht das in der Regel schief. Manchmal offensichtlich, manchmal in uns, aber auch um uns herum hat das ja Auswirkungen. Auch wenn wir manchmal versuchen, selbst Lösungen zu finden, die sind meistens nicht das, was Gott will. Diese Lösungen bringen eigentlich immer Probleme. Und wenn wir unehrlich sind, um ans Ziel zu kommen, wenn wir so ein bisschen lügen oder nicht die Wahrheit sagen, einfach den Rest weglassen, unseren Gehorsam verweigern, jemand keine Vergebung zusprechen oder nicht um Vergebung bitten, in falschen Beziehungen leben, nicht alles, was möglich ist, ist Gottes Wille. Immerhin war Gott hier gnädig. Er hat Ismael gesegnet, in Klammern, der konnte ja auch nichts dafür. Er hat ihn gesegnet und zu einem großen Volk gemacht. Weil Gott immer wieder betont, nein, ich will mit Isaak mein Bund schließen und nicht mit Ismael. Ich finde das interessant. Letzten Montag habe ich mit einigen iranischen Geschwistern drüber geredet, was bedeutet Ismael und was bedeutet Isaak eigentlich für euch? Und da ist mir so aufgegangen. Für uns Christen ist Isaak der Sohn der Verheißung. Und beim Islam gibt es denselben Stammesvater, das ist ja auch Abraham, aber die Abstammungslinie geht über Ismael. Da spielt Isaak überhaupt eine untergeordnete Rolle. Und seit Jahrtausenden sind sich Juden und Moslems spinnefeind. Das sind zwar derselbe Stammesvater, aber unterschiedliche Linien. Drittens, Gott bleibt sich treu. Obwohl Abraham versagte, gab Gott die Verheißung nicht auf. Das ist Gnade. Er verwirft ihn nicht. In diesen ganzen Kapiteln lesen wir kein einziges Wort der Kritik. Was Jesus sagt, sündige nicht mehr oder dein Glaube hat dir geholfen. Und ich freue mich sehr, dass Gott in diesem Fall wirklich so gnädig ist, weil, das hat mich auch in der Vorbereitung beschäftigt, wir alle kennen, wir, wenn wir die Bibel kennen, Geschichten, wo Ungehorsam so glimpflich die davongekommen sind. Wir lesen das immer wieder, dass Gott, weil er ein Gerechter, weil er ein heiliger Gott ist, auch manchmal so gestraft hat, dass die Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben. Der Zuspruch steht über allem, das ist überhaupt gar keine Frage. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit wir alles haben. Aber die andere Seite ist diese auch ernste Seite, wo wir nicht immer sagen können, Halleluja, Gott sei Dank haben wir die Geschichte von Ismael. Haben wir auch. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass Gott wirklich jedes Wort, jede Tat, jeden Blick, jeden Gedanken, der ihm nicht die Ehre gibt, dafür werden wir eines Tages Rechenschaft schuldig sein. Wir können auf dem Boden der Gnade leben. Ich zitiere Wolfram immer wieder gerne. Aber wir dürfen nicht auf dem Sofa der Gnade einschlafen und in der Hölle wieder aufwachen. Das ist einfach so. Und das ist, was mich wirklich auch beschäftigt hat, wo wir uns ja auch ausgetauscht haben. Was ist mit den anderen? Wir können nicht sagen, ach Mensch, da hat er doch mal so schön gehandelt. Manchmal handelt er anders. Manchmal müssen wir Rechenschaft wirklich ganz persönlich abgeben. Gott hasst die Sünde, auch wenn er uns liebt, uns immer wieder vergibt. Aber er ist kein Gott, dem alles egal ist. Der sieht's. Der sieht's, was wir tun oder nicht tun. Der sieht ins Herz rein, unsere Herzenshaltung. Und er ist treu. Im 2. Timotheus 2,13 steht, wenn wir untreu sind, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu, weil er sich nicht verleugnen kann. Er ist ein treuer Gott, er ist ein wunderbarer Gott, er ist ein liebevoller Gott, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und das sehen wir hindurch, durch, wenn wir die Bibel lesen. Sein Wesen ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Und gerecht heißt, dass es da ein Bund gibt. Ein Bund gibt, den auch wir einhalten müssen, nicht nur Gott, der alles für uns getan hat durch Jesus Christus, sondern auch wir. Gott kommt niemals zu spät. Wir dürfen, wir können, wir müssen und immer ihm vertrauen und das immer mehr lernen. Er will uns nicht etwas vorenthalten, sondern er will auf dem Weg, dass wir lernen. Dass wir in diesem Warten nicht sagen, Mann, ist das langweilig oder dauert das oder will Gott mir das doch nicht geben. Sondern dass wir auf dem Weg lernen zu glauben, immer mehr ihn angucken, bis das Unsichtbare in das Sichtbare kommt. Der Blick im Glauben nach vorne, das ist das, was uns motiviert. Die Verheißung in die Realität zu beten. Wahrscheinlich hast du jetzt auch schon mal gescannt. Hast du schon mal eigenmächtig dein Glück in die Hand genommen? Wo Gott dir das vielleicht noch nicht oder vielleicht gar nicht nie hätte geben wollen. Aber auch in welchen Bereichen hast du schon gelernt, ihm zu vertrauen? Dieses aktive Vertrauen auf den Knien. Zu beten, du hast es gesagt und wir werden das sehen. Ich werde das sehen, auch wenn es vielleicht lange dauert. Im Hebräer 10, 23 steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Er ist treu. Er hält sein Wort. Überleg einen Augenblick, wo noch Verheißungen ausstehen, die Gott dir gegeben hat, wo du weißt, Gott hat mir das zugesagt. Das ist noch nicht eingetreten. Überleg einen Augenblick, was dir einfällt. Und wenn du magst, kehrst du um, wenn du gesagt hast, ach, wahrscheinlich hat er das vergessen. Gott vergisst sowas nicht. Es kann aber auch sein, dass du das schon gebetet hast, aber dass dir der Glaube gefehlt hat. Leg das Gott neu hin. Heiliger Geist, hab Dank dafür, dass du ein Gott bist, der uns gnädig entgegenkommt, der aber auch will, dass wir dir immer mehr vertrauen, dass wir dir immer mehr glauben. Nicht unser Wille, sondern dein Wille soll mehr und mehr in unserem Leben geschehen. Danke dafür, dass du mit uns gehst, aber dass du willst, dass wir immer mehr, Jesus, in dein Ebenbild verwandelt werden, immer mehr von dir herkommen. Du hast uns zu Überwindern gemacht, zu Menschen des Glaubens. Schenk uns, dass wir bereit sind, auf dich zu warten, bis du kommst. Halleluja. Amen. Lass uns jetzt so aus dieser Haltung des Gebets ins Abendmahl gehen.